Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten einen erholsamen winterhoffschen Lunchtime-Walk, um da jetzt müsste noch irgendein Zweier reinkommen, dann wird es ganz so den Cyber-Diktionen entsprechen. Wir haben uns am Vormittag doch sehr, sehr viel mit den Auswirkungen von Perfektion beschäftigt. So ist dieser Block jetzt ganz intensiv den Spannungsbogen zwischen Perfektion und Vollkommenheit gewidmet. Und jetzt lassen wir uns doch von Professor Bonelli, der darüber ein eigenes, sehr empfehlenswertes Buch geschrieben hat, genauer in die Tiefen einführen, was ist Perfektion? Um dann kennenzulernen, was ist auf der anderen Seite des Spannungsbogens, was ist denn Vollkommenheit? Bitte, Raphael, darf ich dich um deinen Beitrag zur Perfektion bitten?
Sehr geehrte Damen und Herren, hören Sie mich da hinten auch noch gut? Ja, es bewegen sich Köpfe. Ich muss mich jetzt hier auf diesem Pult einmal zurechtfinden. Das habe ich sehr bewundert beim Heiko Ernst, dass er die Coolness hatte, das einmal alles zurechtzuschieben. Das mache ich jetzt auch. Also ich habe einen Counter. Es rechnet genau runter von 45 Minuten. Also ich habe es im Griff. Hoffentlich. Oder mein Handy. Ich bin sehr glücklich über die heutige Tagung und ich bin sehr glücklich, wie der Vormittag verlaufen ist, weil sich alles sehr gut zusammenfügt. Und wenn jetzt meine Aufgabe ist, darüber zu berichten, wie man Perfektionismus therapiert, dann möchte ich zuerst noch einmal zusammenfassen, was Perfektionismus alles ist. Also wir hatten ja einen rein klinischen Vormittag, wo einige, aber nicht alle Aspekte von Perfektionismus schon beleuchtet wurden. Und ich versuche jetzt im ersten Teil des Therapievortrags einmal griffig zusammenzufassen, was den Perfektionismus ausmacht. Weil wir können nur etwas therapieren, hier zitiere ich Winterhof, was wir kennen. Im ersten Vortrag hat die Frau Professor Pieser sehr viel über den Schönheitswahn gesagt. Das heißt, man setzt sich ein Maß an Schönheit und verzweifelt daran, wenn man nicht ganz rankommt. Also wenn man nicht hundertprozentig entspricht. Das ist sehr, sehr hilfreich und da habe ich dann auch einen Fall, der genau in diese Körperdysmorphie-Störung fällt, wo ich dann versuche, Ihnen zu zeigen anhand dieses Falls, wie wir das manchmal aufzulösen versuchen. Aber das Zauberwort dabei ist, wenn man schafft, Humor. Also wenn man es schafft, dass Menschen über das Paradoxe in sich selbst zu lachen, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil man es geschafft hat, dass sie sich selbst distanzieren von den eigenen Symptomen. Dann kam der Heiko Ernst mit dem sehr differenzierten Vortrag über die Leistungsgesellschaft. Und ich glaube, was ich da ergänzen möchte, ist, dass die meisten Perfektionismusforscher heute davon ausgehen, dass das eine Endemie ist. Das heißt, dass das ein Gedankengut ist, ein Denkfehler, der so tief in uns drinnen ist, dass er fast alle Bereiche des Lebens betrifft. Und da möchte ich eine persönliche Geschichte erzählen, die zu diesem Leistungswahn vielleicht symptomatisch passt. Ich habe, wie ich studiert habe, auch ehrenamtlich mitgeholfen in der Behindertenbetreuung, besonders bei behinderten Kindern und im Haus der Barmherzigkeit in Wien. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also gab es eine Gruppe von mongoloiden Kindern. Und da war ich immer wieder, habe mit denen gebastelt und gespielt. Und so viel Glück und so viel Harmonie habe ich selten erlebt wie in dieser Gruppe. Jetzt habe ich zwei befreundete Familien, die ein mongoloides Kind bekommen haben. Und was mir die erzählen, einerseits sehr schöne Sachen, dass sich die Familien, die solche Kinder haben, dann zusammensetzen und auch Gruppen bilden und sich gegenseitig stärken. Aber was mir eine Mutter erzählt hat, ist, dass sie in der Straßenbahn angesprochen wurde. Eine ältere Dame hat in den Kinderwagen hineingeschaut und wie sie gesehen hat, es ist ein mongoloides Kind, hat sie gesagt, na, aber das wäre heute nicht mehr nötig gewesen. Und hinter diesem Begriff, den sie wahrscheinlich nicht besonders intensiv behirnt hat, die Dame, die das gesagt hat, ist der Perfektionismus. Nämlich, wir sind wert, was wir leisten. Und wer nicht leisten kann, ist auch nicht mehr lebenswert. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, Studien zu recherchieren, wie viele mongoloide Kinder heute noch geboren werden. 95% werden abgetrieben heute. Also es gibt zwei europaweite Studien, die eine sagt 90%, die andere 95%. Und die Begründung ist zweierlei. Erstens, die armen Kinder können nicht glücklich werden, weil sie keine Höchstleistungen erbringen. Also Leistung ist gleich Glück. Ja, diese ich bin, was ich leiste und ich bin nur glücklich, wenn ich leiste. Diese Gleichsetzung ist ein Gedankenfehler, der tödlich werden kann. Und zweitens, wenn ich schon ein Kind kriege, dann doch bitte keines, das nichts leisten kann. Ja, also das will ich ergänzen, wie es sich runterbricht auf die Praxis im Alltag. Und Winterhof, der Vortrag, den fand ich sehr, sehr stimmig in sich und er war auch gut nachvollziehbar, glaube ich. Aber worauf ich da besonders das Augenmerk legen will jetzt für den Therapieteil, ist, dass es den Eltern in erster Linie nicht mehr um das Kind geht, sondern um sich selbst. Also sie spiegeln sich im Kind selbst nicht. Das Kind ist ein Teil ihrer selbst und wenn das Kind leidet, leiden sie selbst. Aber es ist auch so, ich brauche ein super Kind, weil ich dann mehr bin, weil ich dann wieder was geleistet habe. Nicht? Und die hören sich schon wieder die Leistung durch. Auch der Schönheitswahn hat sehr viel mit Leistung zu tun. Ja, ich bin nichts mehr wert, wenn ich nicht so eine gerade Nase habe. Was fehlt jetzt noch klinisch? Also erstens der Schlankheitswahn. Ich glaube, das ist offensichtlich. Anorexia nervosa ist Stichwort, die Magersucht. Da möchte ich Ihnen ein sehr berührendes Beispiel dann vorlesen von einer Patientin, was mir geschrieben hat. Den Gesundheitswahn. Orthorexia nervosa haben Sie schon genannt, das Stichwort. Da habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, nur dass wir ein gesamtheitliches Bild bekommen. Dann Perfektionismus in der Religion. Ich habe relativ viele religiöse Patienten und ich nehme wahr, dass das sehr häufig ein Thema ist. Ich tue mir schwer mit der Barmherzigkeit Gottes. Lieber würde ich vor Gott hintreten und sagen, alle Aufgaben erfüllt, macht den Weg frei, ich gehe jetzt in den Himmel hinein. Also das habe ich mir selbst erarbeitet. Nicht? Also dass sich selbst was schenken lassen, dass von der Barmherzigkeit jemand oder von der Großzügigkeit jemanden anderen abzuhängen, das fällt in der Religion manchmal nicht leicht. Und ich habe diesen Vortrag mal Probe gehalten. Und da war zufällig im Publikum, wirklich ganz zufällig, der Professor Linden aus Berlin, den ich sehr verehre und sehr mag, der Entdecker der Verbitterungsstörung, der schon einmal bei so einer Tagung dabei war oder sogar schon zweimal oder sogar dreimal, egal. Und der hat gesagt, Herr Kollege Bonelli, Sie haben was ganz Wichtiges vergessen vom Perfektionismus. Und das ist Qualitätssicherung im Krankenhaus. Und ich freue mich, dass Sie lachen, da ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite, bin ich diesem Wahn entronnen. Und deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen, aber ich weiß nur, dass jeden Tag ein Zettel dazu kommt, den man unterschreibt und dass man den Patienten fast nicht mehr sieht vor lauter Zetteln. Also das heißt, dass der Vollständigkeit halber möchte ich das auch noch gesagt haben. Und jetzt gehen wir schon in die innere Struktur des Perfektionismus anhand der Essstörung. Eine 17-jährige Patientin hat mir dieses E-Mail geschrieben im Rahmen einer Therapie. Ich kann, also es eine Anorexie-Patientin, die schon ein Stück weit weg war von der lebensgefährlichen Situation, aber noch immer spindeldürr. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, die Kontrolle über mein Essen und Abnehmen zu verlieren. Hier unterstreiche ich das Wort Kontrolle. Die Vorstellung, mich nicht mehr abends wiegen zu dürfen, macht mich wahnsinnig. Selbst wenn ich weiß, dass es ein schlechter Tag war, das heißt, dass ich zu viel gegessen habe und dass der Blick auf die Waage mich in tiefe Verzweiflung stürzen wird, ich muss wissen, wie viel Selbstbewusstsein mir zusteht, wie sehr ich mich selbst verachten muss. Ich wiederhole den letzten Satz. Ich muss wissen, wie viel Selbstbewusstsein mir zusteht, wie sehr ich mich verachten muss. Das ist Perfektionismus in Reinkultur. Ja, das ist die Selbstzerfleischung, weil man etwas nicht erreicht hat, was man unbedingt erreichen musste. Ich muss, hier unterstreiche ich das muss den Grad meiner Schwäche oder Stärke regelmäßig kontrollieren können. Aber vor allem kann ich den Gedanken nicht ertragen, zuzunehmen. Der Blick auf meine Rippen und das Befühlen meiner Schlüsselbeine oder Beckenknochen und das Umfassen meiner Oberschenkel erzeugen bei mir ein absolutes gefühlsmäßiges High. Die eigenen Ecken mit Händen fühlen zu können, ist das Erfolgserlebnis meiner asketischen Anstrengungen. Mit einem Gewicht von weniger als 43 Kilo und einem flachen Bauch gefalle ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, meinen Körper wieder so abstoßend hässlich und fett zu finden. Aber es beginnt schon. Ich habe schon wieder zugenommen und das erfüllt mich mit Panik. Und jetzt ein Schlüsselsatz. Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr im Griff habe? Wer bin ich, wenn ich mich nicht mehr im Griff habe? Hier hören Sie wieder raus, Leistung. Ja? Ich muss leisten und wer bin ich, wenn ich nicht leiste? Das, glaube ich, merken wir uns jetzt auch dann für die Therapie. Und den zweiten Fall, den ich vorbereitet habe, jetzt für die Einleitung, ist ein ganz kurzes Beispiel. Eine 20-jährige Studentin, also ich wechsle ein bisschen die Identitäten immer, eine 20-jährige Studentin kommt in die Therapiestunde. Es gab andere Probleme mit dem Thema, dass sie aus dem Studentenheim in eine eigene Wohnung ausziehen möchte. Das ist an und für sich nichts wirklich Tragisches. Aber dann frage ich nach, warum sie nicht mehr im Studentenheim es aushält. Und sie sagt, die anderen schauen mir ständig beim Essen zu. Das bringt mich in ein Dilemma. Richtiges Essen muss gesund sein, vegetarisch, frisch, umständlich zubereitet. Ich habe keine Zeit, um so in der gemeinsamen Küche zu kochen. Wenn ich aber falsches Essen esse, dann darf mich keiner dabei beobachten. Wow. Also sozusagen, wenn sie schon sündigt, ja, dann muss das im Geheimen geschehen. Und deswegen will sie vom Studentenheim weg. Also die gemeinsame Küche ist das Problem. Gemeinsames Bad wäre kein Problem. Ne? Und da, Heiko Ernst hat das vorweggenommen, wurde 1997, jetzt komme ich auch einmal mit den 90er Jahren, ein neuer Begriff kreiert, danke. Und zwar Orthorexia nervosa. Ortho heißt das Richtige, ja, und Rexia heißt das richtige Essen. Von einem Alternativmediziner, der selber lang diese Krankheit hatte. Und er hat 6 Kriterien definiert und die 4 ersten sind interessant. Erstens ständiges Kreisen der Gedanken um das richtige Essen, gesund und so weiter. Das ist jetzt noch nicht besonders, aber besonders wird es jetzt. Zweitens Schuldgefühle, falls vom Ernährungsplan abgewichen wird. Schuldgefühle, das haben wir bei dieser Patientin sehr deutlich. Drittens, das Gefühl der Überlegenheit gegenüber anderen, andersdenkenden Menschen. Und viertens, Missionierungseifer, um andere von seiner Ernährung zu überzeugen. Also da habe ich ein sehr leckeres Beispiel, das ich aber heute nicht bringen kann, wo ein orthorexischer Patient zu mir kommt, ein männlicher, und mich überzeugen will, dass eigentlich, dass das also meiner Therapie sehr gut tun würde und mir als Person natürlich auch, wenn ich mich ein bisschen an das richtige Essen halten würde. Und ich habe natürlich sehr empathisch genickt. Aber jetzt führen wir das alles zusammen und schauen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Was macht Perfektionismus aus? Und ich würde sagen, die Selbstdefinition durch Leistung. Ich muss leisten und muss, großgeschrieben, ich muss leisten, ich muss tadellos sein, tadellos auch im Sinn von nicht getadelt werden, ich muss herausragen, ich darf nicht Durchschnitt sein, ich muss herausragen, ich muss makellos sein und ich muss Bewunderswertes zu Wege bringen. Ich muss etwas vor mich hinstellen, dass ich wertgeschätzt werde. Aber dass ich von anderen wertgeschätzt werde, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also das wäre so eine erste Annäherung an die Psychopathologie und an die Thematik des heutigen Tages. Das perfektionistische Denken mehr und mehr um sich greift, sieht man auch in der psychiatrischen Forschung. Ich habe Studien, die nur einen Überblick mir geschafft über die Studien 2014, 2015 in der größten Datenbank der Welt, nämlich der PubMed. Und ich lese Ihnen jetzt nur vor, mit welchen psychiatrischen Erkrankungen Perfektionismus heute in Zusammenhang gebracht wird in der wissenschaftlichen Forschung. Erstens Burnout, die allermeisten Studien, und das ist ganz offensichtlich, nicht? In einer Welt, wo ich nur mehr wert bin, was ich leiste, muss ich natürlich immer mehr leisten, bin immer weniger zufrieden mit mir, und das irgendwann einmal geht es nicht mehr gut. Burnout. Essstörungen haben wir schon gehabt, Fibromyalgie, überall zwickt und zwackt. Sehr interessant, chronisches Erschöpfungssyndrom, auch sehr naheliegend. Zwangsstörungen, Grübelzwang bei posttraumatischer Belastungsstörung, Depression, Suizid. Gut, das ist ein bisschen allgemein. Und der Sukkus, Perfektionismusforscher fassen dann zusammen, was ist der Sukkus? Der Sukkus von all dem ist, dass der Perfektionist sich einen ständigen inneren Stress macht. Da bin ich wieder bei Winterhof, der sagt Katastrophensituation, nicht? Der innere Stress, mit dem der Perfektionist ständig läuft, der kippt dann je nach Psyche und je nach Umständen in die eine oder andere Richtung. Ja, weil das klinische Spektrum ist ja ein sehr breites. Was haben wir jetzt in der Therapie für ein Problem? Das größte Problem ist, dass Perfektionismus an und für sich einen guten Ruf hat. Also wenn Patienten zu mir kommen, die Diagnose, die sie sich am meisten wünschen, ist natürlich Burnout. Ja, weil Burnout zeigt, ich bin unheimlich fleißig, ich habe mich verausgabt für die Firma. Und also Burnout ist fast eine Adelung, nicht? Also wenn man zum Psychiater geht, dann mit Burnout, nicht? Manche Patienten kommen zu mir, die also Studenten zum Beispiel, die schon seit Monaten keine Prüfung gemacht haben, und gesagt, können Sie bei mir Burnout schreiben, bitte? Dann sage ich, wozu brauchen Sie das? Ja, für die Mama. Okay, das verstehe ich, ne? Also das ist ein Fehler. Perfektionismus ist ein Fehler, den man gerne zugibt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man ihn nicht richtig versteht. Aber das Problem in der Psychotherapie ist, wir können nichts behandeln, worauf die Patienten stolz sind. Ein kleines Beispiel, das verunmöglicht die Änderung, nicht? Also wenn ein Patient kommt und ich sage, bin unheimlich ehrlich, dann kann ich eigentlich, dann gibt es keinen Therapieauftrag. Ich kann nicht sagen, könnte es nicht ein bisschen unehrlicher werden. Ja? Aber in Wirklichkeit ist ein grober Lackel und beleidigt eigentlich jeden, den er sieht. Nicht? Aber er sieht sich selbst als ehrlich. Und solange er sich nur als ehrlich sieht, ich bin halt ehrlich. Nicht? Also niemand mag mich, ich bin halt ehrlich. Die Leute mögen keine, also das Problem sind die anderen. Nicht? Aber wenn man dann so weit kommt, dass man sagt, na, vielleicht sind sie nicht nur ehrlich, sondern auch unhöflich. Also nicht, weil unhöflich wäre dann schon, das könnte man therapieren. Und genau und dasselbe Dilemma wie ehrlich, unter Anführungszeichen ehrlich, hat Perfektionismus. Das heißt, die wenigsten Perfektionisten wissen, dass sie perfektionistisch sind, und wenn, sind sie stolz drauf. Also das ist ein echtes Problem in der Therapie. Jetzt gehen wir tiefer hinein in die Definition, weil ein häufiger, meiner Meinung nach, Denkfehler ist zu sagen, Perfektionismus hat das Problem, dass sich halt die Ziele so hoch steckt, die Ideale sind so hoch, und das glaube ich nicht. Ja, Ideale sind wichtig für den Menschen. Nicht? Ideale, es ist wichtig für den Menschen, Ideale zu haben. Ein Mensch ohne Ideale ist jemand, der immer weiter absinkt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Perfektionismus ein Denkfehler ist. Ein Denkfehler, der eben langsam zu einem Lebensgefühl wird, mit innerem Druck, mit einer inneren Spannung, mit immer mehr inneren Druck zu leisten, mit immer weniger Lebenszufriedenheit. Also das wäre jetzt phänomenologisch der Patient, wie er vor uns sitzt. Auch manchmal sieht man ihm richtig die Spannung an, mit eben manchmal Rückenschmerzen und hoch verspannt insgesamt. Also der erste Therapieversuch, den ich nicht für glücklich erachte, ist zu sagen, na jetzt schrauben Sie die Ziele runter. Das geht meistens nicht gut. Der zweite ist, das ist auch ein Klassiker, der meistens in die Hose geht, ist der Pareto-Effekt. Nicht? Sie kennen den Pareto-Effekt wahrscheinlich vielleicht aus der Physik. Da mit Man erreicht 80% des Zieles mit 20% des Aufwands. Also wenn ich nach 80%, wenn ich da jetzt noch weiter arbeiten würde, dann müsste ich noch 80% der Energie hineinstecken. Nicht deswegen sagen schlaue Therapeuten oder haben das versucht bei Perfektionisten, na mach halt alles 80%ig, ja, und dann hast du nur 20% des Aufwands. Klingt irgendwie logisch, ist aber nicht wirklich immer zielführend. Und die Erkenntnis, warum das nicht wirklich funktioniert, habe ich gehabt, wie ich mein Auto zum Mechaniker geführt habe, wo ich nicht sagen wollte, machen Sie 80% der Bremsen und wenn der Motor 80%ig funktioniert oder 80% der Zeit anspringt, das Auto, bin ich ganz zufrieden, weil wir wollen es ja nicht übertreiben und so. Oder in unserem Haus habe ich auch, wenn ich jetzt den Installateur herhole, nicht das Gefühl, wissen Sie, wenn 80% der Wasserleitungen nicht tropfen, ist das voll in Ordnung und 80% der Klos funktionieren, Sie, wir sind alle Menschen. Na, das funktioniert nicht, ja. Oder man könnte auch ein dramatisches Beispiel sagen mit dem Onkologen, ja, mit dem, also nicht, das passt nicht irgendwie, sondern eigentlich ist die gut gemachte Arbeit dem Menschen gemäß. Es ist gesund, nach Perfektion zu streben. Und jetzt, hier bin ich jetzt schon beim Kern der Theorie im Hintergrund und des therapeutischen Prinzips, das sich daraus ableitet. Es gibt ein gesundes Perfektionsstreben und es gibt ein ungesundes Perfektionsstreben. Und das ungesunde Perfektionsstreben ist eben ein neurotisches Perfektionsstreben. Nicht eines, das uns dann kaputt macht. Aber es gibt eben auch das Gesunde und es ist auch wichtig, dass sich der Mensch danach ausstreckt. Das ist wichtig für die Weiterentwicklung des Menschen. Und was ist jetzt der Unterschied? Also ich würde zuerst einmal als Bild malen, das gesunde Perfektionsstreben, das ist Michelangelo, wie er den David macht. Ja, der Michelangelo schaut nicht auf die Uhr und feilt jedes Detail aus und er sagt nicht bei 8, nur ungefähr, schaut er so aus wie der David, nicht, sondern er tut so lang rum, bis er wirklich sagt, jetzt ist er fertig. Ganz. Aber im Vordergrund, motivationspsychologisch im Vordergrund, steht das Kunstwerk. Der Künstler tritt hinter das Kunstwerk zurück. Der Inhalt sozusagen ist wichtig. Während das ungesunde Perfektionsstreben genau umgekehrt ist, nicht? Der meißelt an einem Ding und sagt sich immer, was werden die anderen denken? Wie wird denn das ankommen? Werde ich davon leben kommen? Und was? Und so ist der Künstler im Vordergrund und das Kunstwerk tritt zurück. Nicht? Also da ist zu viel Ich da und zu wenig von der Sache. Ja, ich verwende Ich und Sache absichtlich, weil in der Entwicklungsgeschichte der Psychotherapie kommen wir darauf sehr schnell zurück. Der erste, ich möchte jetzt diese Theorie untermauern mit Klassikern aus der Psychotherapie. Der erste, Alfred Adler, Individualpsychologe, den ich sehr, sehr verehre, der unterschieden hat zwischen dem Gemeinschaftsgefühl und dem Geltungsstreben. Gemeinschaftsgefühl und Geltungsstreben. Nicht? Das eine ist unheimlich gesund und das andere ist jemand, der nicht die Fähigkeit besitzt, sich ganz in das Wir hineinzubegeben, in die Gemeinschaft hineinzubegeben, sondern der für sich bleibt, Geltungsstreben, nicht? Der auch herausragend sein will, der nicht in der Masse aufgehen will. Alfred Adler, 20 Jahre später, einer seiner Schüler ist Fritz Künkel, ein Berliner, den ich wirklich brillant finde, und der hat jetzt die zwei schönen, der hat die Theorie von ihm verschärft, indem er gesagt hat, das eine ist sachliches Denken, und das andere ist ichhaftes Denken, nicht? Deswegen habe ich vorher Sache und ichhaft, nicht? Der eine ist sachliches Denken, der denkt an den David, der denkt an seine Kunst, der denkt an Skifahren, ja? Und nicht, und der ichhafte, der kreist immer um sich selbst. Er kreist um sich selbst und zwar angstvoll. Angst ist ganz wichtig. Also das wichtigste Wort, das ich rund um die Psychopathologie des Perfektionismus zu sagen habe, ist Angst. Gordon Allport ist jetzt ein US-Amerikaner, der wahrscheinlich Künkel und Adler gelesen hat. Der kommt wieder 10 Jahre später und der übrigens in jungen Jahren einmal bei Sigmund Freud angeklopft hat. 1920 ist er extra nach Wien gefahren, um ihn kennenzulernen. Aber das ist einer der bekanntesten Psychologen überhaupt, Gründer der Big Five und aller möglichen Motivationsforschungen. Und der hat spannenderweise Begriffe aus ganz anderer Richtung gebracht, die auch ins selbe Horn stoßen, nämlich die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. Nicht intrinsisch, ich bin jetzt ganz bei der Sache, beim David, ja, beim Kunstwerk, ja, und extrinsisch, ich bin von außen motiviert, nicht, was sagen die anderen, wie komme ich an, werde ich damit angenommen, nicht, diese intrinsische und extrinsische. Er hat das auch festgemacht an der Religiosität, interessanterweise, nicht. Es gibt Menschen, die sich eben der Religion widmen und der Religion hingeben. Das ist intrinsische Religiosität nach Alport. Und es gibt Menschen, die sich der Religion bedienen. Ja, weil sie sagen, wenn ich in die Kirchen gehe, dann kann ich Kirchenfunktionär werden und dann kriege ich alle Klienten, die irgendwie katholisch oder sonst was sind, ja, und dann finden die mich nicht. Aber hier ist die eigentlich, kommt der liebe Gott fast nicht mehr vor. Ne? So wie vorher der David nicht mehr da war, ist da der liebe Gott nicht mehr da. Nicht? Und das ist die extrinsische Motivation. Und die letzte Untermauerung dieser Hypothese sind die Big Five selber. Nicht? Wir kennen die Big Five. Also aus der Psychologie, das soll die Persönlichkeit des Menschen abdecken. Und hier gibt es eben einerseits die Gewissenhaftigkeit. Das ist eben die gesunde Form von in sich ruhen. Gewissenhafte Menschen sind planend, effektiv, organisiert, sorgfältig, verantwortlich, zuverlässig, überlegt. Ja. Wir wissen, es gibt eine Unmenge von Studien, dass gewissenhafte Menschen stabilere Ehen haben, länger leben, glücklicher sind, alles Mögliche, weniger Depressionen haben. Ja, das ist an und für sich, die Gewissenhaftigkeit ist eine psychische Eigenschaft, die sehr gesund ist. Und auf der anderen Seite Neurotizismus. Neurotizismus ist ängstlich, reizbar, depressiv, unsicher, verletzlich. Ja, dieses also schnell sozusagen bei sich, was denken, schnell verletzt, nicht? Also in diesen zwei Dingen bewegen wir uns. Das heißt, therapeutisch müssen wir ein Verständnis, ein intellektuelles Verständnis zuerst bringen, was ist gesund und was ist ungesund. Ich will dir gar nicht dein Perfektionsstreben wegnehmen, ich will nur herausarbeiten, was tut dir gut, was ist gesund und was ist ungesund. Und jetzt sage ich Ihnen aus der klinischen Praxis, was dem Patienten am meisten hilft, ist Ichhaftigkeit und Sachlichkeit. Also das ist für Sie so griffig. Fritz Künkel hat ein Buch geschrieben, Einführung in die Charakterkunde, das empfehle ich den Patienten dann immer. Die lesen das und dann ist das für Sie wirklich verständlich. Also aus dem heraus können wir jetzt sagen, je höher die Angst ist, umso höher ist der Neurotizismus, umso höher ist die extrinsische Motivation. Das heißt, jetzt haben wir langsam ein wirklich echtes Konzept. Ja? Umso neurotischer ist die Motivation. Perfektion ist also für den Perfektionisten nichts anderes als eine Maske. Er will nämlich, er hat Angst davor, in Frage gestellt zu werden. Er will tadellos sein, er will nicht getadelt werden. Deswegen schiebt er nur die Maske der Perfektion vor. Deswegen kann er eben auch keinen Fehler zugeben. Und es geht ihm aber nicht um die Perfektion. Perfektion ist eben nur vorgeschoben. Deswegen wirkt der Perfektionist unecht, künstlich, unspontan, leblos, starr. Ja, deswegen nicht, das ist eine logische Folge. Perfektionismus ist also eine panische Angst vor der eigenen Fehlerhaftigkeit und ein ängstliches Vermeidungsverhalten. Man vermeidet nämlich Fehler. Man ist in einem ständigen Nein. Also man möchte prophylaktisch Nein sagen zu seinen eigenen Fehlern, statt dass man einfach einmal drauf loslebt und Ja sagt zum Leben, sagt man Nein. Watzlawick sagt natürlich, Vermeidungsverhalten verhindert Erfahrung, die Situation bewältigen zu können. Nicht? Wenn ich mich immer gleich zurückziehe und vermeide, dann kann ich auch nichts besser haben. Das ist ein extrem stabiler Zustand. Watzlawick hat das sehr humorvoll auf den Punkt gebracht mit einer Anekdote. Ein Mann klatscht in die Hände und ein anderer kommt dazu und sagt, was machst du da, ich vertreibe Elefanten. Ja, aber es sind doch keine Elefanten da. Siehst du, es funktioniert. Ich fand das ein bisschen skurril, bis ich die ersten Patienten gesehen habe, die ganz genau so ticken, nicht? Die zum Beispiel immer aggressiv zum Ehemann oder zur Ehefrau sind und wenn man dann sagt, aber du siehst ja, er ist noch da, nicht? Also irgendwie, ich halte ihn ja damit, weil ist irgendwie genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Gut, und jetzt gehen wir in die Technik der Psychotherapie. Psychotherapie Und da bin ich ein Fan von Martin Seligman. Martin Seligman hat ein neues Kapitel aufgemacht. Für mich ist das die kopernikanische Wende in der Psychotherapie, indem er gesagt hat, hören wir auf, ständig nur die Defekte der Menschen anzuschauen. Ich möchte mir mal die Stärken anschauen, die Stärken und Tugenden, sagt er. Und das Schöne an diesem Konzept ist, und er holt die vorchristlichen griechischen Philosophen heraus, allen voran Aristoteles. Und seither gibt es einen richtigen Boom in der psychologischen und psychotherapeutischen Forschung, was eben Aristoteles so alles gesagt hat. Aber was er vor allem sagt, ist, die Tugenden machen den Menschen frei. Tugenden ist nämlich etwas, was man sich selbst erwerben kann, eine innere Haltung, einen Habitus, sagt er, eine innere Haltung, die man sich aneignen kann, anlernen kann, dadurch, dass man sie immer wieder einübt. Also der Satz, ich bin halt so, ist ein Irrtum. Ja, ich bin halt so, bedeutet, dann ändere dich eben, nicht? Indem du immer wieder einübst, dass du es auch anders machen kannst. Nicht? Ein notorischer Lügner ist eben nicht so, sondern kann sich auch eines Tages entscheiden, es ab heute anders zu machen. Also das ist das Konzept von Martin Seligman. Und anhand von diesem Konzept möchte ich jetzt vier Stärken und Tugenden definieren, die er als die Grundtugenden sieht, aber das hat er nicht erfunden, sondern das ist eigentlich Aristoteles. Aber wenn ich Martin Seligman sage, bin ich ganz im Mainstream und das mag ich natürlich gern. Also erstens Klugheit. Klugheit ist kühlen Kopf bewahren im Wechselbad der Gefühle. Klugheit, also ich bin systemischer Psychotherapeut und da arbeiten, oder alle Psychotherapeuten arbeiten gerne mit Bildern, aber da ist mir folgendes Bild eingefallen. Ich war einmal in einem Verkehrsunfall verwickelt und da waren wir zu viert, also so vier 19-Jährige und mein Freund ist zu schnell gefahren, meine Schwester war hinten, ich auch hinten und ein Reifen ist geplatzt bei 100, weiß ich nicht, 50 auf der Autobahn und wir sind in Schleudern geraten und das Auto hat sich so gedreht. Meine Schwester hat gerade geschlafen, ist aufgewacht, hat wieder die Augen zugemacht und gesagt, werden wir mal sehen, was passiert. Das ist mehr der phlegmatische Typ. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich aufgestützt habe und genau beobachtet habe, wo wir aufkommen, ja? um den Überblick zu bewahren. Also ich will jetzt nicht sagen, das war eine große Tugend, sondern das war einfach ein Reflex. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Aber die Klugheit als Tugend ist so, dass sie sozusagen den Kopf hochhebt und mal schaut, wo bin ich gerade. Ja, den Kopf hochhebt aus der Emotionalität, aus der Situation, aus dem Konflikt und sagt, so, Koordinaten ausfahren, wo bin ich genau und wo könnte ich landen, wenn ich das und das mache. Und das Schöne an diesem Konzept der Klugheit, im Gegensatz zu diesem Motivationspsychologischen, ist, dass die Klugheit verwurzelt ist in der Wirklichkeit. Das finde ich besonders toll, nicht? Also während wenn man sagt, weil das die Motivationspsychologie, intrinsische, extrinsische Motivation, Ichhaftigkeit und so weiter, da bleibt immer noch ein Rest von, aber wo bleibt die Wirklichkeit? Nicht? Es gibt ja den schönen Spruch, gut ist das Gegenteil von gut gemeint. Weil gut gemeint eben nur die Motivation abruft, aber eben noch nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben könnte. Aber die Klugheit hat mit der Wirklichkeit zu tun. Nicht? Die Klugheit versucht zu managen, okay, ich spüre das, also mein Bauchgefühl sagt mir ja jetzt das, aber es könnte sein, dass die Dinge ganz anders sind und das muss ich jetzt reflektieren. Also sich selbst distanzieren vom eigenen Bauchgefühl. Und dass Perfektionismus getriggert und den Motor im Bauchgefühl hat, das ist ganz klar. Nicht Angst ist ein Bauchgefühl. Das Prinzip des Es bei Sigmund Freud oder des Bauchgefühls ist eben Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Und Unlustvermeidung, das ist die Angst. Also das heißt, der Perfektionist ist angsterfüllt. Und da gibt es zwei Ebenen, nämlich erstens einmal das Soll und Ist. Das habe ich schon angedeutet. Das heißt, jeder Mensch hat ein Soll und es ist gut, dass es über seiner Realität ist. Weil dann kann er sich weiterentwickeln. Nicht also er sagt, ich möchte aufrichtig werden, ich möchte immer die Wahrheit sagen, das ist das Bild, das ich von mir habe, aber leider bin ich noch nicht ganz dort, aber jetzt kann ich mich bemühen, ich möchte fleißig werden, aber leider bin ich noch nicht ganz dort, aber da kann ich mich bemühen. Ja? Wichtig ist, dass man weiß, wo man gerade ist. Das Ist ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und die Spanne zwischen dem Ist und das Soll, das macht, also das zu erkennen, ist die Selbsterkenntnis und das auszuhalten, ohne Probleme, in Gelassenheit, das macht die gesunde Psyche aus. Das ist gesund, ja. Wenn man jetzt kein Soll hat oder das Soll mit dem Ist gleichsetzt, also ich bin okay, du bist okay, dann machen wir immer so weiter, ne? Dann ändert sich nichts im Leben, nicht? Weil wenn ich eh schon super bin und keine Ziele mehr habe, dann sinkt eigentlich das menschliche Niveau immer weiter zurück und dann kommen die Probleme von außen, weil so funktioniert der Mensch auch nicht. Aber der Perfektionist hat folgendes Problem. Er hat ein Soll, das über dem Ist ist, aber dieses Soll kann er nicht erkennen als eine Richtschnur, an dem er sich eben richtet, sondern das ist für ihn ein permanenter Vorwurf. Der Vorwurf ist, wieso hast du nicht schon wieder? Wieso bist du nicht die Schönste im ganzen Land? Ja, um den Schönheitswahn zu nehmen. Wieso leistest du nicht am meisten, um den Leistungswahn zu nehmen? Ja? Oder wieso hast du nicht die allerbesten Kids? Ja? Also dieses, nicht? Wieso ist dein Sohn nur der Zweitschlauste in der Klasse? Ja? Das ist für manche eine echte Katastrophe. Und so weiter. Ja? Wieso gibt es da eine, die dünner ist als du? Da möchte ich, und das zu verstehen, dass, und dieses Soll wird also subjektiv für den Perfektionisten zum Muss. Also wenn, und Perfektionismus würde ich definieren als, wenn das Soll zum Muss wird. Soll gesund, Muss ungesund. Entschuldigung. Und da der Perfektionist ein Alles-oder-Nichts-Denker ist, hält er es nicht aus, unter dem Soll zu bleiben, weil wenn er nicht 100% gibt, dann ist er nichts wert. Gar nichts, 100%ig. Das zweite therapeutische Prinzip der Klugheit, das ist jetzt nicht das Soll. Ist das innere Dogma. Was sagt der Bauch wirklich? Dazu erzähle ich Ihnen eine Geschichte von einer Patientin. Kommt eine 24-jährige Patientin von mir und bittet mich, näher drauf zu schauen auf ihre Gefühlsschwankungen. Sie weiß nicht genau, warum die Gefühle schwanken, und ich sage, einverstanden, schauen wir uns näher an. Frage ich sie, wann ist das Gefühl das letzte Mal runtergerasselt? Ein paar Stunden vergehen, wir analysieren das genau. Sagt sie, gestern war es wieder so weit, ich war auf einer Party und das Gefühl ist genau dann runtergerasselt, wie die Dolly reingekommen ist. Und sagt, schildern Sie mir die Dolly. Dolly hat eine Essstörung, aber dafür war sie bei der plastischen Chirurgin und jetzt hat sie solche Bämmeln da vorne. Also ein Soletti mit zwei Kugeln. Ne? Und dann habe ich, na gut, dann ist naheliegend, haben sie sich verglichen? Na, eigentlich schon. Und dann ist die Stimmung gefallen. Sagt, kann das immer mit ihren Stimmungsschwankungen zu tun haben, dass sie sich vergleichen? Sagt sie, eigentlich schon. Also auf der Straße und so weiter. War ein großes Aha-Erlebnis. Und dann habe ich gesagt, formulieren Sie jetzt Ihr inneres Dogma. Sagt, was meinen Sie damit? Ja, was sagt Ihr Bauch in Muss-Form? Was müssen Sie? Sagt sie, ich muss die größten Brüste und die engste Taille auf einer Party haben. Sage ich, okay, ich tue jetzt mal prüfen, ob das wirklich stimmt. Also wenn in der Nebenparty größere Exemplare herumlaufen, sagt sie, das geht gar nicht. Sage ich, die größten Brüste und die engste Taille von Wien, wäre das okay? Sagt sie, ja, das fühlt sich schon besser an. Sage ich, und was wäre mit Salzburg? Geht eigentlich auch nicht. New York? Auch nicht. Das innere Dogma war, ich muss die größten Brüste und die engste Taille der Welt haben. Ja? Eine 22-jährige, hübsche, junge Frau. Ganz normal gebaut. Und das war für sie so paradox, das Aussprechen von dem, dass sie sich schon distanzieren konnte davon. Das hat ihr unheimlich gut getan. Sie konnte nicht wirklich drüber lachen. Sie war im ersten Moment entsetzt, schockiert, aber tief beeindruckt. Und im Laufe der Therapie hat sie das dann immer lockerer genommen und und die Gefühlsschwankungen sind mehr und mehr ausgeblieben. Ja, weil sie runtergebohrt hat bis an den Grund ihrer Dogmen. Jetzt muss ich mit der Zeit haushalten. Ja. Das heißt, Psychotherapie bedeutet Bauchgefühle entdecken, schonungslos aussprechen. Das ist die Klugheit. Identifizieren, schonungslos aussprechen, weil diese Bauchgefühle werden oft nicht ausgesprochen. Und wenn, dann sehr verklausuliert. Dann, wenn sie auf dem Tisch liegen, rational prüfen, nämlich mit dem Kopf. Kann das sein? Ist das nützlich? Und dann mit dem Herzen die Entscheidung treffen. Möchte ich so leben? Möchte ich die Frau sein mit den größten Brüsten und engsten Teilen der Welt? Und da braucht man nicht viel Intelligenz, um zu sagen, nein, danke. Das ist nicht notwendig. Es reichen die zweitgrößten zum Beispiel. Also das ist die Klugheit. Das Verstehen und damit das Muss, ja, die Macht des Muss rausnehmen. Das zweite, Gerechtigkeit. Zweite Tugend, an der man arbeiten kann. Der Perfektionist ist einer, der einen unheimlichen Neid hat auf andere. Ja? Er vergleicht sich ständig. Alles ist Leistung, ich bin wert, was ich leiste. Aber ich vergleiche auch, wie viel leistet der andere. Wenn der andere leistet, ja, weniger leistet, dann bin ich stolz und verachte. Wenn der aber mehr leistet, dann neide ich ihm das. Und dann versuche ich zu erklären, warum er mehr neidet. Ja, der hat es leicht, weil der hat ja viel geerbt oder der, was auch immer, ja. Oder mit der Frau oder keine Ahnung. Jedenfalls, man neidet, ja. Und der kompetitive Neid, der kompetitive Vergleich führt zur Selbstzerfleischung auch. Dann bin ich wieder nichts mehr wert, alles oder nichts. Und die Gerechtigkeit ist die Tugend zu sagen, jedem das Seine geben. Jedem das Seine geben. Dir das Deine und mir das Meine. Wenn ich mich mit Marcel Hirscher, also ich fahre glaube ich nicht schlecht Ski, aber wenn ich mich mit Marcel Hirscher vergleiche, dann ziehe ich wahrscheinlich den Kürzeren. Also ich habe es noch nie probiert, vielleicht ist es auch nicht so. Muss ich jetzt dazu sagen, weil ich fahre wirklich gut Ski. Man hat mich noch nicht entdeckt. Aber ich kann es ihm auch lassen. Ich kann sagen, er kann echt besser Skifahren als ich. Ja? Dafür hat er eine größere Glatze zum Beispiel. Ne? Vielleicht. Ja? Oder vielleicht kann ich was anderes besser. Ja? Fällt mir jetzt nicht ein. Aber, weil alle Genies, auch Mozart und die Wiener Philharmoniker, alle, die sind ja nur exzellent in einem Gebiet. Nicht, das vergisst man oft. Ja? Man vergleicht sich ja nicht mit Hermann Mayer, wie gut er singt. Ja? Das vergleicht man sich ja nicht. Also, und das, glaube ich, zurückführen, dass man sagt, ich gönne dir das, dass du echt da bist, du besser. Und ich habe vielleicht was anderes oder auch nicht. Und das nennt Künkel eben Sachlichkeit. Und das nennt Adler Gemeinschaftsgefühl. Ja. Ich muss nicht herausragend sein. Ich muss das nicht. Das ist also die zweite Tugend, die Tugend der Gerechtigkeit. Die dritte Tugend ist die Tugend der Tapferkeit. Tapferkeit bedeutet, die Angst aushalten können, standhalten trotz Verwundbarkeit. Das heißt, das ist die klassische Definition der Tapferkeit bei Aristoteles und Thomas von Aquin und so weiter. Nicht? Und das ist das Prinzip, nicht der, auch der Perfektionismus-Therapie. Perfektionismus ist eine Form von Angst. Und sich dieser Angst zu stellen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte mal eine Patientin, die war Beamtin und die hat immer Ja gesagt, wenn der Chef gesagt hat, sind Sie schon fertig mit dem Akt, obwohl sie nicht fertig war, weil sie wollte ihn nicht enttäuschen. Daraufhin hat sie natürlich einen anderen Akt dazu bekommen, logischerweise. In der Zwischenzeit hatte sie so viele Akten und ich habe gesagt, sagen Sie es ihm. Sind Sie wahnsinnig, ich werde sicher gekündigt. Ich habe gesagt, nein, Sie schaffen es nicht mehr. Sagen Sie ihm, dass irgendwie das ist nicht gegangen. Ich schreibe Ihnen ein ärztliches Attest und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich habe mich schon lange gewundert. Ich habe sie nur gefragt, ob sie schon fertig sind. Ne? So einfach war das. Ne? Aber das war Tapferkeit. Ja? Die Angst aushalten, was wird der mit mir machen? Bringt er mich um oder schmeißt er mich aus dem Fenster oder nicht? Weil Angst ist ja immer so, dass es, da wird ganz was Schreckliches passieren, aber es wird nie konkret. Ja? Also die therapeutische Frage ist dann auch, was dann? Ja, es wird eben nicht konkret. Gut, ich muss mich an die Zeit halten, das ist wirklich gefährlich. Also Imperfektionstoleranz nehme ich das. Toleranz heißt Aushalten und Imperfektion der eigenen Unvollkommenheit. Imperfektionstoleranz. Sich selbst annehmen in der eigenen Fehlerhaftigkeit, Durchschnittlichkeit und Gewöhnlichkeit. Das psychotherapeutische Ideal ist, sich selbst zu einschätzen, wie es der Wirklichkeit entspricht. In sich ruhen, wenn man sich so sieht, wie es ist. Ja, wenn Fremdbild und Selbstbild gleich sind, ja. Dann kann einer kommen und sagt, du bist aber nicht besonders gescheit. Und dann denkt man nach und sagt, ja, hast recht. Ja. Du aber auch nicht. Ne? Ganz gelassen. Ne? Und dann kann man den Test machen, ob der auch so in sich ruht. Ne? Gut, und die vierte therapeutische Tugend ist Maß, die Temperantia. Temperantia ist Ordnung machen in sich selbst. Das ist, finde ich, überhaupt die schönste Tugend. Das ist die einzige Tugend, die in sich selbst verbleibt. Ordnung machen in sich selbst Ordnung verwirklichen. Das führt zu einer inneren Ruhe. Das auszuführen habe ich jetzt leider die Zeit nicht mehr, aber ich gebe Ihnen einen Satz mit, weil ich nicht in der Ordnung war. Tu, was du sollst und sei ganz in dem, was du tust. Ja, das sage ich meinen perfektionistischen Patienten immer. Versuche, die Pflicht des Augenblicks zu erkennen und bleib dann in dem, sei ganz in dem, du nicht Handy spielen und sonst was, denk nicht an, was danach ist und bleib da. Ne? Eine Dame, die gesagt hat, sie muss jeden Tag, sie ist überfordert, sie muss jeden Tag das Bad putzen, sage ich, wie lange putzen Sie das Bad? Sagt sie, 2 Stunden. Da habe ich gesagt, machen Sie es in einer halben Stunde. Dann schaut sie mich mit großen Augen an und sagt, ja, aber da kann ja keiner anständig ein Bad putzen. Dann sage ich, für den Anfang machen Sie es doch einfach unanständig. Und dann hat sie genauso gelacht wie Sie und war schon distanziert. Und dann hat sie es in einer halben Stunde auch ganz gut hingekriegt. Also dem Mann ist es gar nicht aufgefallen. Also diese 4 Tugenden, Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Maß, führen dazu, dass man mehr zur inneren Freiheit kommt, mehr zu einer Gelassenheit und mehr zu einer Demut. Und der Schlüssel ist weg vom Ich, mehr weg um Angst um das Ich, hin zu einer Sachlichkeit, hin zu einem Du, hin zu einer Beziehung und sich an Werten orientieren. Das macht die Perfektionismustherapie auf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Also ich glaube, lieber Professor Bonelli, alle im Saal werden mir zustimmen über Perfektion und wie man sie therapiert, kannst du wesentlich besser referieren als Marcel Hirscher.